Es gibt keine Durchschnittsmenschen. Jeder hat eine besondere Eigenschaft, ein besonderes Talent geschenkt bekommen. Mach dich auf die Suche.
Herzlich willkommen zu Hoffnungsmensch, dem Podcast mit Menschen, die mit dem Himmel im Herzen die Welt verändern. Heute bei mir zu Gast Matthias Berg. Dieser Mann ist ein Phänomen. Jurist, Sportler, Musiker und das alles erstklassig. Er ist 44-facher deutscher Meister in verschiedenen Sportarten, hat 27 Medaillen gewonnen bei den Paralympics und Weltmeisterschaften, darunter 11 goldene. Seine Kontergan-Schädigung gehört genauso zu ihm wie spektakuläre Erfolge. Wie er sein Leben meistert und was ihn bewegt und wie er einen Weg zwischen Begabung und Behinderung zu Hoffnung und Gelassenheit gefunden hat, darüber reden wir heute. Herzlich willkommen, Matthias. Schön, dass du da bist.
Ja, danke.
Bei so vielen Sportarten und Titeln, gleich mal die Frage, welche Sportart machst du am liebsten?
Skifahren. Also Ski, ich bin alter Skialpiner, Nationalmannschaft und nach wie vor. Und das macht einfach wahnsinnig Spaß. Die Berge, die Natur, die frische Luft, herrlich.
Also du warst in der Nationalmannschaft, ja. Ski-Alpin, bist Abfahrt gefahren, Slalom, ja. Riesenslalom.
Super-G und Abfahrtslauf. Super-G. Ja. Und Abfahrtslauf, genau.
Alles, was dazugehört, auch ja. Das volle Tempo.
Ja.
Und hast das richtig genossen?
Ja. Ja, und beim Abfahrtslauf, 116 Stundenkilometer sind bei Weltmeisterschaften mal gemessen worden. Also wir waren in der Regel so die Damenabfahrtspisten unterwegs im Behindertensport, aber da pfeift es schon ganz gut um die Ohren, ja.
So, und dann, damit nicht genug, das ist ja schon spektakulär genug, du warst auch Leichtathlet. Ja. Also im Winter Skifahren
ja. Und
im Sommer da genauso Nationalmannschaft, 100 Meter, 200 Meter, Weitsprung und Hochsprung.
Jawohl, ganz genau.
Wie geht das zusammen?
Ja, eigentlich hat sich sogar ziemlich gut ergänzt, weil du brauchst Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer eigentlich in allen Disziplinen, sommers und im Winter. Im Winter habe ich immer ein klein bisschen mehr Kraft, Kondition und im Sommer mehr Schnelligkeit trainiert. Aber ich bin mir sicher, ich bin gerne auch mal so richtig bequem. Wenn ich den Sommersport nicht gehabt hätte, auch mit Wettkämpfen, wäre ich wahrscheinlich im Winter nicht so gut gewesen und umgekehrt. Und so war immer die Herausforderung, Wettkämpfe, unterwegs sein, Spaß haben mit Freunden unterwegs. Und das hat sich eigentlich ganz gut befruchtet. Gegenseitig.
Es klingt ein bisschen heiter, wenn du sagst mit so einer Sportbiografie, ich bin gern auch mal ein bisschen bequem. Du bist inzwischen Experte beim ZDF, schon lange, viele Jahre für ja. Die Paralympics und bist da so ja, der Sparringspartner für die Moderatoren. Mhm. Wie hat das beim Sport bei dir begonnen?
Es hat damit begonnen, dass ich eine sportliche Begabung habe und das wahrscheinlich meine Geschwister auch. Ich habe einen älteren Bruder, jüngere Schwester, auch meine Eltern beide sportlich und ich hatte irgendwann mal so einen richtigen Knick, da sind wir umgezogen von da, wo ich aufgewachsen bin, da ging es mir super, hin in eine schwäbische Kleinstadt, da
das
kannte mich
Dortmund,
niemand.
Das war Dortmund, Detmold, ne? So genau. Ruhrgebiet und dann ja. In den Süden,
Trossingen. Genau, nach Trossingen ja. Gezogen, da ging es mir ein paar Jahre gar nicht gut und meinen Eltern war das bewusst und sie haben sich dann gefragt, wie kriegen wir den jetzt wieder ein bisschen aufgemöbelt und positiv denken, daher Hoffnung und haben sich gesagt, was hat er vorher gerne gemacht? Das war immer Sport, das war immer die Musik und haben mich dann in den Sportverein, nämlich in den dortigen Behindertensportverein, der hieß Versehrten Sportgruppe Trossingen.
Versehrten Sportgruppe,
okay. Die heißen übrigens immer noch Versehrten Sportgemeinschaft, so wie damals. Die sind einfach dabei geblieben, ich bin immer noch Mitglied, das ist mein Heimatverein. Die haben mich ganz super aufgenommen und darüber bin ich in den Behindertensport gekommen und mit 13 zum ersten Mal ein kleines Skirennen, dann mit 14, 15 gemerkt, trainierst du ein bisschen mehr, dann wirst du auch ein bisschen weiter, kommst du weiter vorne an. Und die gleiche Truppe, der Skifahrer, hat mich gefragt, was machst du im Sommer? Ja, nichts Besonderes, bisschen Schulsport, ja komm doch mal zum Wettkampf. Und da habe ich auch gemerkt, wenn ich ein bisschen trainiere, werde ich ein bisschen besser, wenn ich mehr, deutlich mehr trainiere, werde ich deutlich besser. So und mit 18 war ich in beiden Nationalmannschaften.
Ja, Wahnsinn, ja. So hast du Hoffnung gefasst und auch ja. Richtig Fuß gefasst.
Ja, ganz genau.
Matthias, du hast eine Kontergan-Schädigung.
Ja.
Wer dich sieht, hat er sofort vor Augen, du ja. Hast stark verkürzte Arme, ja. Fast keine, drei Finger an den beiden Händen,
ja. Kontergan-Schädigung.
Für viele ein Begriff, für manche auch nicht. Lass uns das mal kurz aufklären. Das war ja ein Medikament Ende der 50er Jahre, Anfang der 60er,
ja. Ein
Beruhigungsmittel, ja. Das dann verheerende Folgen haben konnte.
Ja, genau. Und das Tückische war, in der ganz frühen Schwangerschaft genommen. Gefährlich war das nur zwischen der 5. und 7. Schwangerschaftswoche. Ich bin jetzt 62, also vor gut 60 Jahren. Wer wusste da schon in der 5., 7. Woche, dass sie schwanger ist? Keine Chance. Die allermeisten Mütter hatten schlicht keine Chance. Und wenn man in der Zeit die Tablette genommen hat, konnte dieses Wachstum, was dran gewesen wäre, gebremst oder gestoppt werden. Und bei mir waren eben gerade die Arme dran, da kam die Tablette dazwischen. Deswegen bin ich so auf die Welt gekommen und das ist dann in Relation ein klein bisschen mitgewachsen, aber es sind immer noch kurze Arme mit drei Fingern jeweils dran.
Wie sieht dein Leben aus? Die ganz alltäglichen Dinge. Also du musst einkaufen gehen, du stehst an einem kalten Buffet und nimmst dir Speisen. Du, Autofahren, Bahnfahren. Was erlebst du da?
Ach, es ist eigentlich viel unspektakulärer, als man denkt. Also die große Herausforderung für mich als Jugendlicher war, wie werde ich selbstständig? Mhm. Weil anziehen, Hemd reinstecken, Unterhose runterziehen, im Schwimmbad die nassen Sachen ausziehen, anziehen, auf Toilette gehen, das waren alles Dinge, die als Kind alleine nie funktioniert haben. Ich habe eigentlich erst mit 15 gelernt, selbstständig zu sein. Ich habe einen, ja, wie soll ich sagen, das ist ein Schuhlöffel, der auf der anderen Seite eine Kratzhand hat. Und diese Kratzhand hat ja so Finger mit Zwischenräumen. Das nutze ich, um damit im Hosenbund das Ding nach unten zu stöpseln. Und die andere Seite mit dem Schuhlöffel nehme ich dazu, mir zum Beispiel das Hemd in die Hosen zu stecken. Das ist mein Gerät, um selbstständig leben zu können. Das war für mich ein Riesenfortschritt. Und sonst im Alltag, ganz offen gestanden, bin verheiratet mit Christina. Wir haben 4 Kinder. Ich gehe selber eher, gut, samstags ist mein Einkaufsmarathon, aber ansonsten macht das die Christina. Haushalt, Kinder, das ist vor allem ihr Job. Und so haben wir eigentlich eine, auch für uns beide, sehr, sehr gut funktionierende Arbeitsteilung. Und ich sag mal, wenn ich im Edeka bin und im obersten Regal steht mein Müsli rum, dann frage ich jemanden und sage, Entschuldigung, also was ich gerne mache, die Leute so ein klein bisschen zum Schmunzeln zu bringen. Ja, indem ich sage, also ich glaube, der liebe Gott hat mich für dieses Regal nicht so richtig gebaut. Könnten Sie da mal zu Gott zugreifen? Da muss jeder lächeln. Dann unterhält man sich noch kurz und dann verabschiedet man sich. Und ich bin mir sicher, wir haben beide einen guten Tag. Also ich sowieso, weil mir jemand geholfen hat, aber auch der andere, weil es mit so einer gewissen Leichtigkeit verbunden ist. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Vielleicht macht mich das auch ein bisschen aus, die Leute denen ein gutes Gefühl zu geben, mit einem Menschen mit Behinderung zusammenzukommen und das auch gepackt zu haben.
Darüber werden wir noch sprechen, wie es dir auch ging in deiner Geschichte und was du alles gemacht hast. Sport, Musik, Jurist und wie du jetzt unterwegs bist. Das ist eine Riesenstory, die du zu erzählen hast. Aber lass uns beginnen mit einem kleinen Entweder-Oder-Spiel. Eine kleine Fragerunde. Ich gebe dir 2 Alternativen. Du entscheidest dich für eine oder legst eine dritte dazu oder verwirrst alles. Ja, nicht sehr so ganz schön ernst gemeint, aber manchmal ein bisschen Hintergrund. Erste Alternative, Winter oder Sommer?
Winter.
Meer oder Berge?
Berge.
Wenn man Berg heißt, muss
das
so sein.
Ja, das geht nicht anders.
Aber vom Skifahren her war mir eigentlich schon klar. Ne? Ja. Werktag oder Sonntag?
Werktag.
Bremsen oder Gas geben?
Gas geben.
Ja, also je mehr man von dir liest und hört, du bist einer, der mit Power unterwegs ist. Schweigen oder schreien?
Schweigen. Unbedingt.
Recht oder Unrecht?
Recht haben ist was ganz Gefährliches. Ins Unrecht gesetzt werden ist was ganz Unangenehmes. Insofern kann ich mich da gar nicht entscheiden. Es kommt beides im Leben vor. Das erste ist eine Versuchung, ich will immer Recht haben. Das zweite ist ein schlechtes Gefühl. Aber man kann dem nicht ausweichen.
Und Gerechtigkeit ist ja auch nochmal so ein Thema
für
den Juristen. Aber wir wollen es jetzt nicht vertiefen. Ich frage aber nochmal nach in dem Zusammenhang. Vergeben oder vergelten?
Vergeben, unbedingt vergeben. Vergelten macht unglücklich. Und zwar kurz- und mittel- und langfristig. Du wirst es nicht los.
Dulden oder kämpfen?
Beides. Manches muss man einfach dulden, was nicht veränderbar ist. Und kämpfen für das, was möglich ist, was aktiv angepackt werden kann.
Du bist schon auch ein Kämpfertyp.
Sport, ich glaube schon.
Sport geht gar nicht ohne Kampf auch.
Ja, aber ich bin kein Kämpfer mit dem Messer zwischen den Zähnen. Ich kämpfe darum, dass das, was ich an Talenten geschenkt bekommen habe, dass ich das möglichst gut ausnutze. Und zwar für mich und für die anderen, für Familie, aber auch für Außenstehende. Das ist so, das ist mein Kampf. Und da sage ich mir, ja, das passt gut. Streng dich an, dann wird was draus. Dann hast du auch Freude daran.
Wenn du schon von Talenten sprichst, die nächste Alternative: Behinderung oder Begabung?
Beides. Ich habe beides.
Ne? Ja. Du hast wirklich beides. Sport oder Musik?
Musik.
Ah, dann doch.
Ja.
Und letzte Alternative: Dur oder Moll?
Beides. Es gehört auch beides zum Leben dazu. Dur, das sind die wunderschönen Sachen. Moll kann auch mal ruhig sein, dich zum Schweigen, zum Nachdenken bringen. Deswegen würde ich sagen, beides, vielleicht sogar zu gleichen Anteilen.
Musik war dir ja wirklich in die Wiege gelegt. Deine Eltern, sehr musikalisch, beide haben mit Musikwissenschaft zu tun gehabt, das studiert, promoviert, professionell tätig im Musikbereich. Ist dir das wirklich so zugewachsen oder hast du selber entdeckt?
Ich habe es selber nicht entdeckt, meine Eltern haben es entdeckt. Du hast gesagt, beide sind Profimusiker, meine Geschwister übrigens auch, mein Bruder Profi-Schlagzeuger, Pauker im Rundfunkorchester, meine Schwester ist eine wunderschöne Mezzosopranistin. Ich habe das Talent mitbekommen und meine Eltern haben sich überlegt, was geht denn mit dieser Behinderung überhaupt? Und da fällt ganz viel flach, weil entweder Reichweite oder mehr Finger, Klavier schwierig, Streichinstrumente brauchst du Reichweite, Holzblasinstrumente, 10-Fingersystem, ne? Und dann sage ich immer, einmal durchgezählt, 10-Fingersystem, das könnte bei mir knapp werden. Trompete muss man hochhalten bei den Blechbassinstrumenten. Posaune hat wieder diesen Zug. Das Horn, das Waldhorn, das, was ich jetzt spiele, was ich mit 6, 7 Jahren schon angefangen habe, das passt wunderbar. 3 Ventile auf der linken Seite, 3 Finger, lieber Gott, sauber durchgezählt, passt. Und das haben sich meine Eltern auch gedacht. Und mit 6 Jahren habe ich Jagdhorn angefangen, damit man mal schauen konnte, ob ich erstens Spaß dran habe und ob es auch mechanisch und von den Zähnen her geht. Und dann mit 7 Jahren, seitdem begleitet mich das Horn, ja.
So, das Horn begleitet dich und du machst aber nicht nur ein bisschen Musik. Du hast auch nicht nur ein bisschen Sport gemacht, sondern warst in 2 Nationalmannschaften bei der Musik genauso. Du warst bei Jugend musiziert, du hast dann Horn auch studiert an der Musikhochschule und auf internationalen Bühnen unterwegs. Ne? Wo treibst du dich überall rum mit der Musik?
Ja, das hat sich so ergeben. Ich habe im Abitur, für mich blöderweise im Abitur, also ich musste lernen plus kräftig üben. Ich bin, ich hatte es ja schon mal gesagt, eher so der bequeme Typ und habe mir aber gedacht, es gibt so once in a life Gelegenheiten, die kommen kein zweites Mal. Ich mache nur einmal Abitur, also hoffentlich. Und ich durfte noch einmal bei Jugend musiziert mitmachen, also musste ich in den sauren Apfel beißen. Beides zu machen, das habe ich dann auch getan und habe dann jugendmusiziert den Bundeswettbewerb gewonnen mit der maximalen Punktzahl. Dann musst du eigentlich studieren, weil du bist irgendwie ganz gut unterwegs. Aber ich habe ein bisschen Angst davor gehabt, weil mir einer aus der Jury, ein Professor Michael Hölzel, Hornprofessor, gesagt hat, es könnte sein, dass ich durch meine Behinderung einen Nachteil habe. Ich sehe anders aus, ich muss im Sitzen spielen. Meine rechte Hand ist nicht im Schalltrichter, beim normalen Hornisten ist die dort. Und deutsche Orchester sind konservativ, hat er gesagt. Also könnte ich wegen der Behinderung Nachteile haben. Dann habe ich überlegt, ich brauche etwas, wo mein Kopf wichtiger ist als der Körper. Und mein Patenonkel war Rechtsanwalt in Dortmund. Und mit dem hatte ich einen ganz tollen Kontakt. Und der hat dann gesagt, ja, Jura, da ist der Körper relativ wurscht. Wenn du ein anständiger Jurist und ein anständiger Mensch bist, dann brauchst du dir eigentlich keine Sorgen zu machen. Und da habe ich gesagt, okay, Jura wird mein Brötchenerwerb, aber ich bin mit 19 noch lange nicht fertig als Hornist, also wirst du Student, möglichst preisgünstig guten Unterricht. So kam es, dass ich doppelt studiert habe, Jura plus Musik plus seit einem Jahr davor in beiden Nationalmannschaften war.
So, genau. Sport für den Körper und die Beine, Jura für den Kopf und die Musik fürs Herz.
Ja.
Das ist so eine ganzheitliche Vollbeanspruchung. So, jetzt, ich habe vorher gesagt, so in die Wiege gelegt. Die Geschichte für deine Eltern, für deine Mutter. Es gibt Tagebuchaufzeichnungen deiner Mutter, die du festgehalten hast, auch in einem Buch. Wie das war, als du auf die Welt gekommen bist und sie dann ja überrascht wurde. Das war nicht klar. Also es gab keine Ultraschalluntersuchung in dem Sinne, wie wir das heute kennen.
Gab es noch nicht, ja.
Und ihr wurdet, ihr Baby, also du, der kleine Matthias, erst 1,5 Stunden nach der Geburt in die Arme gelegt. Die Ärzte haben sich gar nicht getraut.
Die haben sich nicht getraut. Die wussten, die waren selber hilflos. Alle waren ratlos, hilflos. Was machen wir mit diesem kleinen Menschlein? Ganz kurze Arme, 3 Finger. Wie lange lebt er? Ich bin nach einer Woche notgetauft worden. Und ich habe 2011 angefangen, ein Buch zu schreiben, das Mach was draus. Und da hat mir meine Mutter zum ersten Mal von diesen Tagebuchaufzeichnungen erzählt. Ich habe die dann gelesen und das hat mich echt gepackt. komme ich so, hä, jetzt irgendwie nicht von los. Und habe dann gefragt, darf ich die verwenden? Und sie sagt, ja, das darfst du machen. Fand ich extrem eindrücklich, wie schwer das ist, wenn du ein Kind geschenkt bekommst. Meinen älteren Bruder gab es ja schon. Auf was freust du dich? Auf ein gesundes, auf ein nicht behindertes Kind. Was kommt? Ein zwar gesundes, aber ein behindertes Kind. Und das reißt dich erstmal komplett raus. Jetzt ist Geburt sowieso ein extrem anstrengender Vorgang. Und dann kommt so etwas bei raus. Und Ärzte, Schwestern, alle waren ratlos. Und das waren schwere Anfangstage und erste Anfangswochen für meine Mutter. Und die hat das großartig gepackt. Mein Vater natürlich auch, aber als Mutter ist man natürlich wesentlich näher dran.
Und dann kommt das Ganze ja ausgelöst. Das wurde erst so nach und nach, im Grunde in den Jahren später, so richtig publik und verstanden, was der Auslöser war, nämlich diese Zuckerplättchen, wie es dann hieß, ja. Diese Contergan-Tabletten. Das wäre eine ganz eigene Geschichte, dieser Arzneimittelskandal, den es hier gab. Aber verbunden für deine Mutter ja auch mit Schuldgefühlen. Warum habe ich das gemacht? Man hat es selber ausgelöst. Aber du hast vorher schon gesagt, nicht sie hatte keine Chance.
Ich glaube, dass es muss ganz schwierig für sie sein. Und hin und wieder haben wir es mal davon. Und sie hat sich bis heute nicht verziehen. Die wird jetzt demnächst 97 Jahre. Wahnsinn. Hat eine schwere Krebserkrankung gehabt. Da war ich 15, also das ist bald 40 Jahre her. Und lebt immer noch selbstständig, großartig. Aber das wird sie nicht los. Und ich habe mich immer wieder mal gefragt, wie kann ich ihr diese Last nehmen? Das ist ja eine Last, die sie trägt. Und ich glaube, es ist die einzige Möglichkeit, die ich habe, ein ganz normales Leben zu leben und ihr im Prinzip zu zeigen, alles in Ordnung. Ich habe ein wunderbares Leben, ich bin verheiratet, ich habe Kinder, die sind alle gesund und munter. Es geht mir beruflich gut, es geht mir gesundheitlich super. Und ich glaube, das ist das beste Mittel, ihr zu zeigen, es ist eigentlich nichts wirklich Schlimmes passiert.
War das für dich auch eine Motivation, so ein Goldjunge zu werden für die Medaillen und so erfolgreich zu sein, ein innerer Antrieb, oder würdest du sagen?
Glaube ich nicht.
Stand nicht im Vordergrund.
Nee, das hat gar keine Rolle gespielt. Ich habe mich mit Contergan zum ersten Mal intensiv befasst, eigentlich im Studium, weil ich Jura studiert habe. Gespürt, dass Contergan und Behinderung anders ist, habe ich immer wieder mal, da wirst du Krüppel, Kurzärmle gerufen, im Studium ist mir passiert, da ruft mir einer hinterher, zum KZ geht's links rum, da bin ich mit meinem Fahrrad gerade von der Uni nach Hause, mich Wahnsinn. Rempelt ein Wildfremder an und sagt, oh, vor 30 Jahren hätten sie Typen wie dich noch vergast. Alles dabei gewesen. Und für mich war immer die Frage, wie gehe ich selber damit um? Ich habe am Anfang keinen guten Weg gefunden, bis ich irgendwann gemerkt habe, da musst du ran, sonst hast du ein mühsames Leben. So hat es mal ein guter Freund von mir gesagt.
Wie war's? Wie ging es dir als Kind und Jugendlicher damit?
Als Kind einfach nur hilflos. Da war ich Außenseiter. Also in Detmold war ich überall mit dabei. Jeder kannte mich. Super, mit 10 Jahren sind wir als Familie umgezogen. Mein Vater hat sich beruflich verändert nach Trossing. Und da war ich der Außenseiter, das einzige Kind mit einer Behinderung. Und da war ich eben Krüppel, Kurzärmel und übrigens Kupferdächle. Ne, hier, rote Haare.
Rote Haare.
Ja, ganz genau, kam auch noch dazu. Ja. Und das war eine ganz bittere, dunkle Zeit und da bin ich selber nicht mit klargekommen. Eigentlich nur über die Zeit, so nach 3, 4, 5 Jahren, habe ich dann doch Freunde in der Klasse gehabt und dann hast du auch eine Clique. Und ich bin mit Trossing komplett im Reinen heute, weil es sich toll entwickelt hat. Aber die ersten Jahre, so als 10, 11, 12, 13-Jähriger, boah, das war einfach ziemlich, ziemlich heftig, ja.
Es ist ja so, eine Behinderung, wie ihr sie dann als Familie erlebt habt und gemeinsam gemeistert habt, wie sie dazugehört hat, die darauf reagieren Nachbarn. Das bleibt nicht verborgen. Ja. Du hast auch immer wieder erzählt und schon geschildert, es ist gut, dass die Eltern damit auch transparent umgegangen sind, nicht versucht haben, etwas zu verheimlichen.
Ja. Das ist ja, da gehört Schamgefühl ja auch dazu, zu sagen, oh, wir haben ein Kind und das entspricht nicht den Erwartungen und das verstecke ich oder immer eine Decke drüber. Und meine Eltern haben von vornherein mich ganz öffentlich überall mit hingenommen, damit mich jeder sehen konnte. Und ich glaube, es hat generell mit dem Thema, vielleicht sogar mit Inklusion generell zu tun. Es geht um Erfahrung sammeln dürfen und Gewohnheit. Wenn du mir zum dritten Mal die Hand gegeben hast, dann weißt du, halbe Etage höher und wie immer. Wenn du das nicht gewohnt bist, denkst du, ach du liebe Güte, wo greife ich da hin? Darf ich da zudrücken? Tue ich dem dann weh? Und
es ist Unsicherheit.
Man will nichts falsch machen. Ja. Deswegen sage ich mir, ich bin der Brückenbauer. ich kann das Türchen öffnen, ich mache einen Schritt vor, ich strecke meine Hand aus und dann weiß mein Gegenüber, ach du liebe Güte, da muss ich jetzt irgendwie durch. Ja, und das klappt dann oder es klappt nicht. Und ich sage mir, egal was passiert, es ist gut so. Mhm. Und das gibt mir so eine innere Gelassenheit und die hoffentlich überträgt sich dann auch auf mein Gegenüber.
Ist das der Weg für eine inklusivere Gesellschaft? Wie schaffen wir das? Ich meine, du hast diese hässlichen Ausgrenzungen auch erfahren, eben zitiert. Mhm. Das ist einerseits auch zu adressieren und zu benennen. Es gibt Dinge, die sind nicht akzeptabel.
Ja.
Aber es braucht auch was Konstruktives, wo wir einfach Unsicherheiten nehmen und Wege öffnen. Jetzt macht das nicht jeder so unbefangen wie du. Auch der eine Einschränkung hat, der eine Behinderung hat oder die irgendwo sich nicht so fühlt, wie nicht so akzeptiert fühlt wie andere.
Ja, das kann ich natürlich gut verstehen, aber ich kann eigentlich meine behinderten Kolleginnen und Kollegen immer nur wieder so anstupsen zu sagen, raus in die Öffentlichkeit, probier es immer wieder. Die ersten 2-3 Mal, da wirst du angeguckt, vielleicht macht einer einen blöden Spruch. Wenn du da durch bist, wird's schön. Und gib den Leuten immer wieder eine Chance. Ich glaube, es ist ein verschwindend kleiner Bruchteil an Menschen, die es einfach böse meinen. Und dann habe ich durch einen Freund einen neuen Blickwinkel erfahren. Der hat nämlich gesagt, pass auf, du bist im Kino und du siehst hier so, ich nehme das Beispiel, vor 30 Jahren hätten sie Typen wie dich vergast. Du siehst das im Kino, wer tut dir leid? Auf den ersten Blick, der behinderte Mensch natürlich, klar, der wird beleidigt. Auf den zweiten Blick denkst du, nein, vielleicht doch der andere. Mhm. Der behinderte Mensch, der hat den 10 Sekunden in seinem Leben. Der andere hat sich ein Leben lang. Wer das macht, ohne Anlass, ohne Motiv, wer so tief im Unfrieden und im Ungleichgewicht ist, in Unzufriedenheit mit sich selber, eigentlich ist das arme Schwein und nicht der Mensch mit Behinderung. Und wenn du das so in dir trägst, und das ist übrigens eine jahrelang eingeübte Haltung, das geht nicht auf Knopfdruck, also bei mir jedenfalls nicht. Ich muss das immer wieder mir denken, wenn so blöde Situationen sind. Dann wird das zu deiner Grundhaltung, und die finde ich extrem gelassen. 90% der kleinen Nicklichkeiten, über die du dich aufregen könntest, sind dir plötzlich wurscht. Und du kannst durchatmen. Das ist ein herrliches Gefühl.
Ja, großartig.
Innere Freiheit.
Ich glaube, davon können ganz viele lernen und viele, die uns jetzt zuhören, werden wahrscheinlich sagen, wow, ja, genau, das will ich auch üben und lernen. Ja.
Wenn wir bedenken, über was wir uns alles aufregen,
ja, genau.
Dann sage ich, 90% kannst du einfach
über nur beiseite. Über den gleichen Käse manchmal.
Genau.
Manchmal rege ich mich auf, dass ich mich aufrege.
Also, ja, genau. So, ja, herrlich. Ja,
warum
genau.
Ärgert mich das jetzt eigentlich?
Ja.
Sag mal, hast du die Warum-Frage irgendwann mal gestellt? Warum dir das passiert? Also die Frage nach Schicksal, die Frage nach Gott, die Frage nach dem großen Zufall oder nach Fügung oder was auch immer.
Die Frage nach dem Warum hat mich ein paar Mal im Leben so richtig erwischt. Einmal bei dem Umzug Detmold nach Trossingen, Außenseiter sein, Krüppel, Kurzärmle. Warum habe ich die Behinderung? Warum habe ich so einen ätzenden Typ in meiner Klasse, der mich jahrelang von hinten gepackt hat, immer auf den Boden geworfen hat? Sowas. Ah, fürchterlich. Warum? Bis ich gemerkt habe, das führt mich immer in dieselbe Einbahnstraße, die hinten als Sackgasse endet. Und ich habe einfach keine vernünftige Antwort gefunden. Oder was mache ich denn jetzt damit? Bis mir meine Oma eingefallen ist, und zwar im Studium irgendwann, weil mich wieder die Warum-Frage hier bei diesen schwierigen Situationen gepackt hat und ich nächtelang nicht schlafen, unausgeglichen, dann bin ich nicht raus, weil ich es nicht ertragen habe und so. Und die hat zu mir, so ich sag mal, erster Liebeskummer oder wenn es mir nicht gut ging, ich bin zu meiner Oma und habe dann so mein Leid geklagt, was willst du, dass sie in dein Klagelied einstimmt? Und die dachte gar nicht dran. Die habe ich so in den Arm genommen ganz fest und hat gesagt, ach Jung, wer weiß, wozu es gut ist. Und das ist mir wieder eingefallen, dass die Warum-Frage, auf die ich nie eine Antwort gefunden habe, die falsche Frage ist. Ich darf nicht nach der Antwort suchen, ich muss eine bessere Frage finden. Und die bessere Frage hat meine Oma geliefert. Wozu ist es gut? Und gut geht immer nach hinten oben, geht nie runter. Wenn du sagst, wozu war das jetzt schon wieder? Puff, das geht so richtig schwer nach hinten runter. Ne? Aber wozu ist es gut? Das heißt, welche Erfahrung steckt da drin, mit der ich was anfangen kann? Wo ist so dieser Lerneffekt drin? Wie könnte es denn weitergehen? Und plötzlich sind deine Antennen anders ausgerichtet. Und du überlegst nämlich, ja, wozu? Zu wie Zukunft? Guckt nach vorne. Wie könnte ein nächster Schritt aussehen? Was könntest du ausprobieren? Und dann brauchst du ein bisschen, wie hat der Vettel mal gesagt, ein Po in der Hose, ne? Und Backen zusammenkneifen und dann ein bisschen mutig nach vorne gehen. Okay, ich probiere das jetzt aus.
Du hast auch geschrieben und auch mehrfach schon erzählt und berichtet, dass du Entscheidungen getroffen hast. 5 Entscheidungen, aus dieser Ausrichtung, dieser Zukunftsorientierung, das hat ja was mit Hoffnung zu tun, nicht? Mit dem,
so ist das.
Mit der Perspektive nach vorne ausgerichtet zu sein. Ja. Welche 5 Entscheidungen sind das?
Die erste heißt für mich aktiv sein, anpacken.
Ich pack's an.
Ich packe es an. Die beginnen übrigens alle mit ich bei mir. Nicht, weil ich der Egoist bin, sondern weil es der Schubser für mich selber ist. Ich bin aktiv. Also nicht abwarten, könnte mal gucken und so, sondern nein. Was du angehen kannst, ist der wichtige Unterschied. Es gibt doch dieses berühmte Gedicht. Lieber Gott, schenk mir die Gelassenheit, die Dinge anzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Also was kann ich anpacken? Und das aber sofort. Zweite Entscheidung. Ich übernehme Verantwortung. Und wenn man sich das Wort Verantwortung vorstellt, steckt das Wort Antwort mittendrin. Mhm. Das heißt, wie lautet meine Antwort auf Fragen, die sich in meinem Leben stellen? Und die Fragen stelle ich selber. Gute Fragen führen zu guten Antworten. Schlechte Fragen, wie die Warum-Frage, zu schlechten. Nämlich, da kommst du nicht weiter. Und das hat auch damit zu tun, eben sich nicht Ausreden zuzulassen, sondern zu sagen, nein, um was geht's? Was kannst du anpacken? Das Dritte für mich, konzentriere dich auf deine Stärken.
Was du kannst, ne?
Ja, was du tun kannst, was du als Talent mitbekommen hast. Ja. Wie oft sagen wir, ach, das würde ich auch gerne können. Und wieso? Also so dieses innere Klagelied, ne? Also der innere Jammerlappen, der dann irgendwie plötzlich die Lufthoheit übernimmt und sagt, oh, es wäre doch schön, wenn. Und zack, bist du in der Passivität drin, in der Opferhaltung, anstatt zu sagen, ja, was habe ich denn geschenkt bekommen? Was ist denn meine Stärke? Und da aber richtig ran. Das Vierte ist, kümmere dich um andere. Sei fair, sei freundlich, schenke Zeit, geben, gibt. Das ist ein Boomerang, den wirfst du weg. Das kostet Zeit, kostet Energie und der kommt energiegeladener zurück zu dir. Und du hast so ein Lächeln im Gesicht und sagst ja, das war es echt wert.
Gut, dass heißt ich das ja gemacht auch, hab. Sich nicht darauf auszuruhen, jetzt bei mir zu bleiben. Hättest ja sagen können, also ich habe das Recht, Egoist zu sein, ja, und mich um mich zu kümmern. Aber nein, du hältst das als vierte Entscheidung mit fest.
Unbedingt.
Mich um andere zu kümmern.
Unbedingt, unbedingt. Und es ist doch so, der Umweg über andere ist manchmal der viel klarere Weg zu dir selber. Mhm. Wenn du anderen geholfen hast und es kommt zurück als Dankeschön, als Lächeln, als was auch immer, oder der andere freut sich, weil er was gepackt hat und du hast einen Anteil daran, das tut dir selber gut, das ist super.
Fünfte Entscheidung hier hat mit Disziplin zu tun.
Ganz genau. Die Königsdisziplin ist die Selbstdisziplin, behaupte ich immer ganz gerne. Denn das ist der Schubser, den du dir selber verpassen musst. Und der hängt natürlich mit allen anderen 4 Punkten auch zusammen. Also dich einigermaßen im Griff haben, dass dein innerer Schweinehund nicht besser genährt ist als du selber. Und der dir nicht dauernd vor den Füßen rumliegt, sondern in seine Hütte geht, da wo er hingehört. Natürlich darfst du auch mal auf dem Sofa liegen. Du darfst auch mal einen schlechten Tag haben. Aber du kriegst es auch immer wieder hin.
Es klingt aber auch ein bisschen anstrengend. Also was tun, wenn die Kraft fehlt? Wenn jetzt vielleicht manche zuhören und sagen, Mensch, der Matthias, der hat Einschränkungen, die habe ich so nicht. Der hat aber auch eine Energie und der hat Talente, die finde ich bei mir nicht. Ich bin einfach nur so durchschnittlich und Mainstream und eher so ein bisschen unterdurchschnittlich. Was sagst du so jemand?
Es gibt keine Durchschnittsmenschen. Es gibt sie nicht. Jeder hat eine besondere Eigenschaft, ein besonderes Talent geschenkt bekommen. Mach dich auf die Suche. Und zwar nicht auf die Suche, was hat mir denn das Leben noch zu bieten? So quasi, du sitzt auf dem Sofa und sagst, liebes Leben, jetzt mach mal was für mich, ich will jetzt mal gucken und so. Sondern der Weg geht andersrum. Was kann ich dem Leben bieten? Was habe ich denn geschenkt bekommen? Bei mir ist es Sport, ist Musik, vielleicht auch das Talent, mit Menschen umzugehen. Aber wie viel Talente in jedem Einzelnen von uns drinstecken, ist großartig. Mach dich auf die Suche. Und das, wie du gesagt hast, das kann auch mal ein bisschen anstrengend sein. Aber das, was an Endorphinen ausgeschüttet wird, wenn du nach einer Anstrengung einen Erfolg spürst, ist durch nichts, durch keine Schokolade der Welt zu bezahlen. Aha. Und das geht über ich strenge mich an, ich finde das super, ich hänge mich rein. Und dann plötzlich denkst du, wow, geht die Sonne auf, herrlich.
Matthias, lass uns das festhalten. Als einen goldenen Satz, es gibt keine Durchschnittsmenschen, sondern nur Hoffnungsmenschen.
Ja, ganz genau so ist es. So empfinde ich das.
Ein ganz schönes Fazit. Wir sind noch nicht am Ende. Wir haben hier im Podcast immer die Rubrik Hoffnungslose. Aha. Gegen die Hoffnungslosigkeit, da steht ein Glas bei dir. Du kannst da
zieh das mal ran.
Genau, ziehst du dir her, zieh da eines dieser Lose raus.
Ja, da gucken wir mal.
Und du liest einfach vor, was da drauf steht. und kommentierst diesen Satz irgendwie. Der ist nicht immer so tiefsinnig und besonders.
Jetzt habe ich ja Glück, dass es so groß gedruckt ist, dass er so lesen kann ohne Lesebrille.
Kannst du lesen?
Ne? Also, hier steht: Die besten Freunde des Menschen sind die Hoffnung und die Reue. Manche behaupten, es ist der Hund. Aber hier, die Hoffnung und die Reue. Die Jugend hat die Hoffnung, das Alter die Erinnerung und die Reue. Arthur Maria Freiherr von Lützwitz, den kenne ich jetzt nicht. Die besten Freunde des Menschen sind Hoffnung und Reue. Tja, ich würde sagen, sicherlich ein kluger Satz eines älteren Menschen, würde ich mal behaupten. Die Reue, weiß ich nicht. Reue klingt so danach, ich habe einen Fehler gemacht und der tut richtig weh. Und ich würde behaupten, natürlich machen wir alle Fehler. Ich mache auch Fehler. Aber ich versuche daraus zu lernen und zu sagen, nein, ein Fehler ist nichts, was weh tut. Ein Fehler ist etwas, was mir einen Schub verleiht, zu sagen, ich kriege das besser hin. Weil einen Fehler mache ich, wenn ich irgendwas tue. Und das ist schon erstmal gut. Aber es hat nicht so geklappt, wie ich mir das vorstelle.
Ja, es ist so der Blick nach vorne und nach und zurück. Ne? Die Reue blickt so zurück über das, was schiefgelaufen ist. Und Hoffnung hält dann so die Zukunftsgewandtheit fest. Aber es gibt natürlich im Blick zurück auch die Dankbarkeit und auch das Wertvolle und das Geschenkpotenzial. Bist du mehr, dass du ein Optimist bist, das sieht man schon, das sprüht aus allem. Aber gibt es Dinge in deinem Leben, wenn du zurückschaust, wo du sagst, da habe ich Fehler gemacht, das würde ich anders machen, das bereue ich ein bisschen?
Weiß ich nicht. Also ich behaupte ganz gern, jede Phase in meinem Leben war die beste Phase, die ich erwischen konnte. Und zusammenfassend tue ich das ganz gerne mit dem ZDF. Z ist die Zuversicht, guckt nach vorne, die Dankbarkeit guckt nach hinten und die Freundlichkeit ist mit dir selber umzugehen, genau was solche Fehler anbelangt. Und ich würde sagen, habe ich mal kapitale Fehler gemacht? Ich würde sagen, nee, ich habe aber einen Haufen Lernerfahrungen, die mir gezeigt haben, du bist auf dem Holzweg, das ist kein guter Weg, da solltest du lieber umkehren. Das war zum Beispiel mein Glaubensweg, den ich am Anfang meines Studiums ziemlich komplett verloren hatte. Als es mir nicht gut ging, als ich mich irgendwie beobachtet gefühlt habe, also blöde Sätze und Beleidigungen dazu kamen, da habe ich mir gesagt, lieber Gott, wenn es dich wirklich geben würde, dann würdest du mich nicht so hängen lassen. Und ich habe dann über einen Pianisten, mit dem ich sehr viel konzertiert habe, den Weg zurückgefunden. Der war Christ und der hat mich immer in Kirchen geschleppt. Also zum einen habe ich mit Horn und Orgel immer wieder Kirchenkonzerte gespielt. Und ich erinnere mich, wir hatten ein Konzert in Köln, wir waren im Kölner Dom und er hat mich zum Beispiel Säulen zählen lassen. Das ist immer die 3, das ist die 4, das ist die 7, das ist die 12. Die Dreieinigkeit, die 4 Elemente, 3 plus 4,
also Säulen in Kirchengebäuden.
Ganz genau. Und das ist, in der Regel ist das die 12. Mhm. Im Querschiff können es auch mal 7 sein. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, auch ein Johann Sebastian Bach, ein genialer Meister seiner Zeit, die Baumeister und Architekten, geniale Menschen dieser Zeit. Und irgendwann kam ich Gott sei Dank dazu, wirklich Gott sei Dank dazu, zu sagen, diese Genies waren zutiefst gläubig. Und ich, kleiner, arroganter Mensch, sage, ich weiß es besser. Das darfst du nicht machen. Und habe dann wieder Kirchen besucht, Predigten angehört. Und da ist mir relativ am Anfang eine Predigt ganz besonders hängen geblieben. Da ging es nämlich darum, wenn wir nur recht gut beten, dann wird der Herr Berge für uns versetzen. Das spricht mich an als Berg, ne? Logisch. Und da habe ich gesagt, oh, hoppla, interessiert mich, was sagt er denn noch? Und der sagte dann, der Pfarrer, ja, aber wenn du den Herrn bittest, er möge für dich Berge versetzen, dann musst du damit rechnen, dass er dir eine Schaufel in die Hand drückt. Das finde ich ein phänomenales Bild. Die Welt wird nicht besser, wenn du es beklagst in deinem Sofa, sondern nimm die Schaufel in die Hand, wie deine Schaufel auch immer lautet. Aktiv sein, Verantwortung übernehmen, kümmere dich um andere, kümmere dich um Stärken, sei selbstdiszipliniert, nimm die Schaufel und fang an. Und dann wirst du merken, der Herr gibt seinen Segen dazu oder er sagt, ey, Moment mal, falscher Berg, guck mal ein bisschen weiter links, ein bisschen weiter rechts, da ist der Richtige für dich. Und dann merkst du es im Tun. Und das, wie gesagt, das würde ich sagen, es war kein Fehler, aber es war ein bisschen schmerzhafter Weg zu sagen, ich muss zurück in den Glauben und dort bin ich seit jetzt, würde sagen, ein paar Jahrzehnten fest verankert. Und das ist ganz, ganz wichtig als Untergrund, der nicht wackelt, egal was passiert. Ich bin jetzt 62, irgendwann wird die Behinderung Rücken, Knie, Hüfte, was weiß ich, was noch auf mich wartet. Und ich sage mir, ich muss es ja gar nicht alleine tragen und bisher habe ich immer Gedanken bekommen, damit gut umzugehen. Und sei es nur, meine Haltung, meine mentale Haltung darauf auszurichten. Und dann hältst du ganz viel aus.
Also dein Glaube hat ganz viel auch mit dieser Hoffnung zu tun, die bei dir ja auch ganz in der Welt ist. Wir sagen ja bewusst auch hier im Podcast, mit dem Himmel im Herzen die Welt verändern. Also die Schaufel in die Hand zu nehmen und eine Hoffnung zu haben, die nach vorne weist. Matthias, ich würde dir gerne noch 3 Satzanfänge nennen zum Schluss dieses Gesprächs und bitte dich, diese zu vollenden. Erster Satz: Ich bin im Rückblick besonders dankbar für.
Auch für die schweren Phasen in meinem Leben, weil die mich dazu gebracht haben, über mich selber nachzudenken und mir eine Haltung zu vermitteln, auch über Freunde, ganz oft über die richtigen Menschen, die mir geschickt wurden, mit dem umzugehen, was meine Aufgabe ist.
Eines meiner nächsten Ziele könnte sein, dass ich
noch verstärkt mehr die Menschen begleiten darf in dem, was ich beruflich mache, durch Vorträge, durch Seminare, die Menschen zu dem zu verhelfen, was sie selber wirklich machen möchten, da noch stärker werden.
Du bist ja inzwischen so ein professioneller Hoffnungsmensch, ne? Und unterwegs als Speaker, Redner und Coach und Begleiter von Menschen. Letzter Satz. Letztlich kommt es im Leben darauf an, dass wir
alle gut miteinander umgehen, uns zuhören, uns versuchen, in den anderen hineinzuversetzen, ihn dort abzuholen, wo er steht, und von mir aus auch gerne zu öffnen, neugierig zu sein in Sachen Glauben, in Sachen, was ist uns geschenkt worden durch Christus, durch den Tod am Kreuz, durch die Erlösung. Das ist das, ja. Wenn uns das gelingt, das wär grandios.
Matthias, du bist ein Hoffnungsmensch. Ich danke dir ganz herzlich für diese Einblicke, die du gegeben hast. Und ich will noch eine Sache kurz anfügen. Du hast einen Ur-Ur-Ur-Urgroßvater, der heißt Matthias Claudius, einer der berühmtesten Dichter unseres Landes. Von dem stammt das Lied »Der Mond ist aufgegangen«. Und da heißt es, ist auch dein Namenspatron, ne? Hat eine Rolle gespielt.
Von dem habe ich meinen Vornamen Matthias bekommen, ja.
Seht ihr den Mond dort stehen? Er ist nur halb zu sehen und ist doch rund und schön. So sind wohl manche Sachen, die wir getrost belachen, weil unsere Augen sie nicht sehen. Ich wünsche dir, dass du viele Menschen noch für diese unsichtbare Hoffnung die Augen öffnest. Und Gottes Segen in all dem, was du tust.
Vielen Dank.
Tja, und wenn ihr mehr Infos und Inspiration sucht, dann klickt doch mal rein auf hoffnungsmensch.de. Dort gibt es mehr zu lesen, zu hören und zu sehen. Und wenn ihr mögt, dann empfehlt Hoffnungsmensch einfach weiter. Wir freuen uns darüber. Ich wünsche euch jedenfalls immer ein Stück Himmel im Herzen und viel Freude beim Weltverändern.